Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ja, heute ist Dienstag. Dienstag von 18 bis 20 Uhr ist das Klinikenradio live auf Sendung. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute zwei Gäste bei uns haben, weil wir gehen immer so gern oder wir gehen immer ungern allein durch die Sendung. Deswegen freuen wir uns immer, wenn wir jemanden einfangen können. Und heute haben wir zwei Legenden der Ludwigsburger Beat-Szene bei uns, den Rolf Iseler und der Karl-Heinz Großhans. Herzlich willkommen euch beiden.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, eigentlich muss ich euch voneinander trennen, weil ihr seid ja früher mal beide ganz woanders gewesen und habt euch irgendwo getroffen. Das war jetzt für mich so gar nicht einfach, wie man das irgendwie zusammenbekommt, weil irgendwann seid ihr ja dann zusammengegangen und habt ja diese Beat Union gegründet und, sag ich mal, diese Ludwigsburger Legende, bin ja mit euch gegangen und auch alt geworden in der Zwischenzeit. Also einfach eine tolle Sache. Ja, und wir wollen dann einfach mal versuchen, dass wir euch beide zu der Beat Union zusammenbringt, jeder mit seinem Lebenslauf. Aber wir wollen jetzt erstmal ein Stück hören von euch, gespielt von der CDs von den Shedders.
With my car, she's gone back to her vibe.
Ja, das Klinikenradio heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Ich freue mich da riesig über die zwei Stunden, die wir miteinander verbringen dürfen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin da auch groß geworden damit und ich liebe einfach eure Musik und was ihr da so auf der Bühne vollführt habt. Ihr habt Stimmung gemacht und es war Party. Aber euch beide zusammenbringen ist für mich jetzt nicht so ganz leicht, weil der Karl-Heinz kommt, sage ich mal, aus einer ganz anderen Ecke, aus Plochingen.
Ja, Nürtingen, Essingen,
Erslingen, ja.
Und ich seit 40 Jahren aber Würzburg.
Oh, schon. Und der Rolf ist so...
Ich bin ein Echter.
Ein Echter, gell? Ja, ja. Genau. So, und ihr habt ja beide getrennt voneinander Gruppen gehabt. Ihr habt ja in jungen Jahren schon, ich glaube in der 61er, beide seid ihr schon mit der Musik vertraut gewesen oder so. Irgendwann habt ihr ja euer beider Leben gehabt. Jetzt würde ich einfach mal sagen, Kalle, wir dürfen uns duzen, hast du mir das angeboten, ja. Erzähl doch einfach mal, wie du zur Musik gekommen bist.
Gut, bei uns Mitte der 60er Jahre, man hat irgendwo mal die ersten Gruppen gehört, gerade zum Beispiel die Lords in Deutschland oder wie auch immer. Und dann hat man mal geguckt, was machen die da eigentlich auf der Bühne. Man hat sich heimlich in Stadthallen irgendwo reingeschlichen. Und als Junge hat man dann zum ersten Mal eine elektrische Gitarre irgendwo angeschafft.
Was heißt Job, als Junge, wenn ich schon fragen darf, von welchem Alter sprechen wir?
Ich rede von 14 Jahren bei
okay,
mir.
Okay.
Ja, und dann hat man versucht, denen auf die Finger zu gucken, was machen die da eigentlich? Es gab kein YouTube wie heute, wo man Lessons bekommt für Gitarren oder für irgendwelche andere Dinge. Ich habe eine musikalische Vorbildung gehabt und habe mir dann immer auf dem Klavier, ich musste immer zur Klavierstunde gehen und habe mir das dann mehr oder weniger angeeignet. Wo sind diese Töne auf der Gitarre?
Kommst du aus einem musikalisch belasteten Haushalt?
Insofern, dass wir ein Klavier daheim hatten.
Ah, okay.
Von der Oma.
Okay. Rolf, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
Ja, das war jetzt, ich habe mir es halt mal aufgeschrieben, weil ich habe die Frage erwartet. Das war vor 56 Jahren.
Okay.
Wenn man es zurückrechnet, und da war ich genau 16 Jahre alt. Und dann ging es ähnlich wie beim Carly. Wir haben einen Keller gehabt bei meinen Eltern zu Hause. Ich muss dazu sagen, ich habe einen unheimlich großzügigen Vater gehabt, der hat es unterstützt, war Lehrer und es war außergewöhnlich. Also zu der Zeit, das war ja nach dem Krieg, es war alle, keiner hat Geld gehabt. Ja, war halt so.
Ja, und warum hast du den Drang gehabt, zur Musik zu gehen?
Ja gut, ich habe auch Klavierunterricht gehabt und okay, ich hatte das Glück, dass mein Klavierlehrer in der Bonboniere gespielt hat. Und dadurch durfte ich nicht nur klassische Sachen üben, sondern ich habe dann auch mal, der Freddy oder irgendwas hat er mir übersetzt in einfachere Noten. Und so bin ich eigentlich dazugekommen. Dann kamen ein paar Kumpels, der eine hat Geige gespielt, grausam. Und nachher haben wir uns getroffen und gesagt, jetzt machen wir eine Gruppe auf. Damals waren die Shadows, also es war rein Instrumentalmusik, nicht so viel Gesang. Und dann haben wir angefangen, das probieren und haben unsere Note rausgesucht, weil es gab nur die Schallplatte und dann musst du halt einen haben, so wie der Karl sicher bei den Maroons, und so hatten wir auch einen, der dann die Harmonie rausgelesen hat. Und der andere hat fest geübt, dass er das so ungefähr so tut wie bei den Sputniks. Ne?
Karl, und wie war das bei dir dann? Also wie, hast du auch den Drang gehabt, eine Band zu gründen oder bist du bei deinem Klavierspielen geblieben?
Lustige bei uns war, wir waren alle im Sportverein. Mhm. Das bedeutet, wir waren alle Handballspieler schon und wir wollten einfach irgendwie mitmachen. Das war einfach damals das Fieber der Beatmusik und man wollte den nachahmen. Und vor allen Dingen, man wurde bei den Mädels hoch angesehen danach. Man hat es ja selber immer gespürt, ey, das ist der da drüben. War doch der am Wochenende, der da gespielt hat. Und das war natürlich Ansporn für mich und wir haben das über die Jahre dann einfach entdeckt, dass Musik machen gemeinsam eine unheimlich tolle Erfahrung ist. Und das hat, warum spiele ich heute mit dem Ise noch? Nur wegen dem, weil Musik einfach Spaß macht. Und wenn man uns beide auf der Bühne sieht, wir lachen eher meisten von uns.
Ich glaube schon, ja.
Und da merkt man einfach, das war der Drang. Es war keine bewusste Kalkulation in irgendeiner Form, sondern einfach...
Wie darf man euch optisch dann so vorstellen? Also
ich mal gehört, wo ich neulich mal einen Vortrag halte, habe Mick in Ludwigsburg über die 60er Jahre. Da kam mal der Bill Haley nach Stuttgart und die Situation war eigentlich die, das spricht Bände, was der da gesagt hat, der Sprecher, dann ist der Bill Haley auftritt und nachher die 200 oder 300 Stühlzerschlager oben im Killesberg. Ne? Mhm. Und dann hat der Sprecher was Treffendes gesagt. Er hat gesagt, jetzt haben diese Eltern und Polizisten, die sich so aufregen wegen 200 Stühlen, halb Europa in Schutt und Asche gelegt und jetzt regen sie sich auf wegen 200 Stühlen. Und das war eigentlich so etwas, wo wir aufgewachsen sind, also wo wir entstanden sind. Wir wollten was anderes machen als im dunkelgrünen Wald, wo die Rehlein springen oder der Freddy oder wir, es waren ja alles relativ einfache Schlagersongs, die spielen wir heute vielleicht noch beim Skifahren, wenn wir irgendeine Session machen, das brauchen wir nicht üben, ne? Da ist höchstens eine Technik, die man noch kennen muss, aber die Melodie und das Ding, das kann man eigentlich auswendig, aber das war eben die Zeit, wo dann der Rock'n'Roll kam. Der Bill Haley war der Erste, der eigentlich da angefangen hat. Und dann kamen ja alle, so die Großen, wie die Stones, wie die Beatles, die Searches vorher, die ja wunderschön
und gesungen. Gerade beim Aussehen, was du das gerade angesprochen hast, ich erinnere mich noch ganz genau, mein Papa ist zu mir gekommen, ey, aber jetzt zum Friseur. Und die Haare waren nicht lang, wie in den Anfang der 70er oder Ende der 60er. Auf den Ohren sind die Haare aufgestanden und mein Papa hat ein solches Zinnober gemacht. Du gehst jetzt zum Friseur. Aber wir wollten natürlich damals einfach anders sein wie unsere Eltern. Ja. Aber ich nehme eigentlich das Vorrecht jeglicher Jugend auch von heute.
Okay. Das ist halt auch nicht anders.
Ja, ja. Und ihr habt ja heute Musik mitgebracht und wir spielen heute Abend ausschließlich eure Musik. Jetzt, ich habe schon einen Fehler begangen und zwar habe ich falsch vorher das Lied angesagt.
Das war schon eine Nachfolgegruppe, die Old Shatters. Da können wir nachher noch was dazu sagen.
Gerne.
Aber jetzt wird, glaube ich, aufgelegt eine wirkliche Platte, die wir komponiert haben, 1971.
Achso, doch, diese.
Ja,
okay.
Die, ja.
Okay, gut, dann hören wir uns die an und sprechen dann nachher darüber. Ja.
Tomorrow's dreams can be too late.
Ja, wir sind beim Klinikenradio Ludwigsburg-Bietigheim heute mit zwei ganz tollen Gästen, Rolf Isele und Karl-Heinz Großhans. Wir haben gerade vorher den ersten Musiktitel. Rolf, war ein Titel von dir. Erzähl doch mal was dazu.
Ja gut, es war in der 1972, haben wir den Titel aufgenommen. Und zwar war da der Starclub Hamburg beteiligt und auch der Starclub Bietigheim gleich um die Ecke, der ja die Namensrechte hier hatte. Und wir haben dann in Frankfurt die ersten zwei Platten aufgenommen, also zwei Seiten einer Platte. Und der eine Titel war Born to Die, geboren zum Sterben.
Das ist ja deine Hymne, oder?
Ja, und der andere, wie gesagt, das war ein Titel, da sieht man auch die Hülle, das ist ein Embryo. Und das war damals schon ein riesen Skandal und wir hatten da ziemlich viel Probleme auch mit dem Plattenhersteller, dass wir diese Plattehülle verwenden dürfen. Es ist dann durchgegangen und in Ludwigsburg oder in Stuttgart beim Radio hat man dann an einer Woche mal der erste Platz gemacht mit der Platte.
Herzlichen Glückwunsch. Aber ich kriege das jetzt mit den Zeiten gar nicht so her. Wenn man eine Platte aufnimmt, dann muss man ja schon irgendwie ein bisschen was vorweisen, oder? Habt ihr euer ganzes Ersparnis genommen und habt euch eine Plattenfirma gesucht und habt gesagt, hier habt ihr mein ganzes Geld, ich will jetzt die Platte aufnehmen. Also damals warst du doch noch nicht so in diesem Bekanntheitsgrad, oder?
Nein, das war so, dass diese Produktion dieses Hauke-Management übernommen hatte. Die hatten natürlich ein paar Gruppen, die ihnen Geld brachten, wie Geronimo, und die haben wieder nach neue Gruppe gesucht und gesagt, wir produzieren euch.
Und mit welcher Gruppe warst du da unterwegs?
Mit den Shatters.
Ach, das waren die Shatters.
Das waren die Shatters, ja.
In den 71ern?
71 war ich bei den Shatters. Also muss man dazu sagen, ich habe erst bei den Birds gespielt bis 1967 oder 67 haben wir. Und dann habe ich zu den Shatters gewechselt und wie gesagt, da kam dann der Starclub auch ins Spiel. Mhm. Und da wurde mir dann auch produziert und haben auch mit vielen bekannten Gruppen Tourneen begleitet. Also
Und seid ihr, seid ihr gleich aus dem Stand raus? Habt ihr gleich aus dem Stand raus euer Fanpublikum gehabt? Oder wie gesagt, ich will immer nur auf die Platte gehen. Also du musst 71 dann schon den Status gehabt haben, dass man dich gehört hat, dass eine Produktion kommt und sagt, die sind was, mit denen können wir was machen.
Ja, das kam eigentlich durch die Tournee mit dem Starclub. Mhm. Da kamen dann die Gun, mit denen haben wir eine ganze Tournee gemacht. Dann kam Golden Earring.
Wie seid ihr zu diesen Gruppen gekommen?
Das hing alles da durch den Starclub Hamburg.
Seid ihr gemanagt worden? Oder wie?
Vom Starclub Hamburg, nicht Hamburg, sondern vom Bietigheim. Das war ein Ableger von Hamburg, sind wir gemanagt worden. Mhm. Und alle Gruppen, die hier nach Baden-Württemberg kamen, die hatten ja Vorgruppe gebraucht. Und dann waren wir halt die Hauskapelle, Maroons zum Teil auch.
Ja, mit Gallinger Gegend. Genauso, Golden Earring, ja.
Genau, und dann sind wir mit denen auf Tour gegangen. Also die Gun, die hatten ja einen riesen Hit, Race with the Devil.
Ein Schlagzeuger mit ganz, ganz großen Knüppeln. Ja. Damals wurde es noch nicht richtig verstärkt. Ja. Die haben wenig reingepumpt.
Da war es völlig laut. Oder Golden Earring, da hat es die Ohren weggezogen. Ja. Also da waren wir harmlos dagegen und wir waren schon laut.
Wir waren brav.
Ja, da waren wir brav. Ja.
Also man kann sich das so vorstellen, dass ihr quasi, sage ich jetzt mal, gespielt habt auf der Bühne irgendwo und dann kam der Ablegerstar, glaube ich, von Bietigheim und hat gesagt, hey, die Jungs sind gut. Ja. Mit denen machen wir jetzt mal was.
Und die haben uns auch ein bisschen aufgebaut und haben.
Haben die euch gemanagt?
Die haben uns gemanagt.
Ah, ja. Okay.
Und alle Veranstaltungen, die hier in Baden-Württemberg eigentlich durchzogen wurden, hat der Starclub gemanagt.
Ah, okay.
Und wir waren da halt immer dabei. Aha.
Und da seid ihr doch mit erhobenem Haupte schon gelaufen und habt schon diese Karriere in weiter Ferne.
Ja, da haben wir so ein bisschen von dem geträumt, was nie eingetreten ist.
Ja, bei uns war das teilweise so. Es gab sehr viele Veranstaltungen.
Du sprichst
damals.
Von den Maroons?
Ja. Von den Maroons, ja. Chance 67 zum Beispiel. Da gab es so Wettbewerbe, wo man mitmachen konnte, wo man sich mit anderen Beatgruppen messen konnte, mehr oder weniger. Und da haben wir einige Wettbewerbe gewonnen, so Landesentscheide, sind dann so europäische Entscheide bis nach Lüdenscheid hochgefahren. Und das hat uns dann auch mit erhobenem Kopf erst einmal, wir sind wer, wir können was. Leider haben wir am Anfang keinen Produzenten gefunden, sondern wir haben es wirklich aus dem Ersparten, die erste Platte, 68 war das dann bezahlt, die Aufnahmen. Aber danach kam dann bei mir einiges dann noch in Bewegung.
Ja, ja.
Aber ihr seid ja so bekannt als die Beat-Gruppe, ja. Wenn ich jetzt mal bei dir auf die Homepage gehe und ins Impressum reinschaue, da steht bei den Maroons, die firmiert unter Maroons Tanzkapelle.
Ja. Das ist eine lustige Sache, was der Rolf vielleicht gar nicht so gemacht hat. Wir haben Geld verdient und wir mussten früh uns steuerlich anmelden. Und damals war der Begriff für jemanden, der Geld verdient, Tanzkapelle. Mhm. Alle, wir waren dann Gesellschaft bürgerlichen Rechts, glaube ich.
Genau.
Ich weiß gar nicht mehr genau. Und es lief dann bei uns über 3-4 Jahrzehnte hin, dass wir immer eine Steuererklärung gemacht haben und die Steuerbehörde wollte bei uns einfach Tanzkapelle drin stehen haben. Manche Gruppen haben es anders gemacht. Manche fielen auch modsmäßig auf die Nase, indem sie nämlich nachzahlen mussten dann.
Ja,
und wir haben es immer ordentlich über eine Steuererklärung gemacht.
Also quasi eure, Entschuldigung, eure Auftritte habt ihr quasi steuerlich dann anmelden müssen.
Ja.
Aber das werden ja jetzt auch nicht diese Summen gewesen sein, oder wenn ich mal so indiskret sage.
Ach, wenn man das nachzahlen muss, wären es doch einige.
Okay.
Also sagen wir mal, ich war bei den Shatters aus und wir haben auch eine Steuernummer gehabt, aber wir haben eigentlich das als GbR angemeldet gehabt und wir haben jedes Jahr auch damals die Mehrwertsteuer abgerechnet und so weiter, das gehört sich halt so und wir wollten auch nicht wegen dem das Finanzamt am Hals haben. Jetzt kommt es bloß so, es gibt dann eben auch Möglichkeiten, wenn man nicht mehr so viel spielt, dass man als Hobbygruppe eingestuft wird und das ist dann, wenn man halt...
Aber Freibeträge.
Dann hat man Freibeträge und das muss man beantragen und dann kann man das auch machen. Aber wir waren auch immer so, dass unter den Shatters haben wir sehr gut verdient, also zeitlang. Und für die Zeit, wo wir auftreten sind, wie bei den Maroons, da konnte man gar nicht anders, weil das jetzt Finanzamt gleich merkt, wenn die da kommen.
Ja, ich kenne einige Gruppen, die dann gescheitert sind, ganz einfach. Und wir haben das Anfang der 70er schon gemacht.
Mhm.
Und deswegen der Begriff. Und den hat man halt stehen lassen, Tanzkapelle. Das war
okay, das passt ja nicht so ganz.
Nee. Das war nie eine Tanzkapelle. Nie.
Aber man hat auch getanzt.
Ja,
abgesehen davon, ja.
Tut man heute noch.
Carlo, wir hatten gerade einen Titel vorher laufen von den Maroons.
Ja.
Könntest du was dazu sagen? Wann ist der entstanden?
Das war ein sehr, sehr einfacher, das war ein Titel von den McCoys, Hang on Sloopy. Und die war, glaube ich, 65 oder 66. Und es war ein typisches Stück für uns, weil da eine Mehrstimmigkeit vorhanden war. Wir haben wirklich herzhaft trainiert, immer das Mehrstimmige zu zelebrieren, weshalb wir auch Titel wie von Mamas und Papas und so weiter genommen haben. Und das ist so typisch, einerseits mit einem harten grundsätzlichen Beat zu arbeiten und dann eben mit einer Stimme, die nicht nur einstimmig war, sondern mehrstimmiger Nachgesang oder mehrstimmiger Chorgesang.
Und wie habt ihr die Noten bekommen? Also zu der Zeit war das ja jetzt gar nicht kein. So einfach.
Just listening.
Okay.
Du hast die, vor allem damals, ich weiß noch genau, am Campingplatz Goren als 16-Jähriger mit dem Transistorradio, Radio Luxemburg. Mhm. Und dann kam ein Titel und auf einmal hast du den gehört, hey, welche Akkorde könnten das sein? Dann bist du nachher mit der Gitarre da gesessen. Und das Schlimmste war der englische Text. Ja. Da weißt du, Wolf, auch nein. Wir haben den, es gab manchmal im Bravo, damals gab es schon Songtexte. Aber oft nicht von den Titeln, die wir spielen wollten. Und dann hat man das rausgehört. Und was hörst du als, ja, 16-Jähriger, 17-Jähriger an Englisch, wo du selbst gerade 3-4 Jahre in der Schule gehabt hast? Also es waren immer so mehr oder weniger Lautmalereien, die man dann gesungen hat. Aber es war egal. Ja. Man hat mit Herzblut gesungen, es war okay.
Wie haben sich die Maroons eigentlich gefunden? Wie haben sie, ja, wie sind die Maroons entstanden?
Wir sind aus, wie gesagt, eigentlich aus dem sportlichen Bereich gekommen. Mhm. Und bis wir einmal an der Stadthalle vorbeigelaufen sind und dann hat irgendeine Gruppe gespielt und das hat uns fasziniert. Wie können die da auf eine Gitarre einschlagen und da kommt so ein Wow raus. Nicht vergleichbar mit heute, das war viel, viel leiser, aber für uns war das damals ein Wow-Erlebnis. Und das wollten wir halt auch machen. Und haben uns einfach, wir haben vorher, wie gesagt, nicht große Absprache gemacht. Ich mit dem Bani dann habe gesagt, hey, probieren wir doch mal. Und dann im Schulhof hast, möchtest du nicht mitmachen bei uns? Mit dem Schlagzeug. Und der Dieter hat sich erstmal ein paar so Omo-Waschmittelbehälter gesucht, wo er ein bisschen drauf rumtrummeln kann. Er bestellt schon ein Schlagzeug irgendwo mal. Und so hat es angefangen.
Wir hören jetzt nochmal einen Titel von den Maroons. Und ja, hören wir mal rein.
Bin gespannt.
Sing songs about the south.
Ja. Rolf, ja. Roland wollte ich sagen, Entschuldigung. Rolf Iseler und Karl-Heinz Großhans. Ja, Ikonen, Ludwigsburger Ikonen, muss man einfach sagen. Ich möchte euch gerne auf den Podest stellen, weil ihr für mich wirklich dahin gehört. Wir haben jetzt gerade wieder einen Titel gehört von den Maroons. Und ihr habt ja zu der Zeit, denke ich mal, wolltet ihr Musik machen. Ihr seid voller Begeisterung gewesen, wie es früher halt auch so war. Heute macht man Musik, habe ich immer den Eindruck, um ein Star zu werden. Früher hat man den Musik gemacht, weil einem die Musik gefallen hat. Und du hast ja vorher schon gesagt, es war nicht so einfach, irgendwelche Noten zu bekommen oder so. Ihr habt nachgeahmt. Wie war das jetzt mit den Instrumenten? Hattet ihr von zu Hause Unterstützung, dass man gesagt hat, ja, dem Kind, das wird mal gut, der kriegt jetzt alles, was er braucht, oder musstet ihr euch das erbetteln?
Also ich mache ganz kurz, bei uns war es wirklich, ich habe mit meinem Freund einen Ferienjob angenommen, das durfte man damals schon mit 15, 16 hinter vorgehaltener Hand natürlich, und die 200-300 D-Mark, die wir da verdient haben in den Sommerferien, dafür hast du dir dann eine elektrische Gitarre gekauft, eine Katastrophengitarre zum Greifen, aber es war eine elektrische Gitarre. Und dann hast du ein altes Transistorradio genommen und da konnte man auf der Seite alle den Lautsprecher vom Radio praktisch nutzen. Das war der Beginn. Und die ersten Auftritte, die wir gehabt haben, haben wir uns bei Freunden irgendwo einen Kombi-Verstärker. Da haben wir zwei Gitarren und dreimal Gesang drüber laufen lassen über einen Verstärker.
Und wie habt ihr euch denn angekündigt oder wie seid ihr aufgetreten? Wie kann man sich das vorstellen?
Es war alle verschiedene, zum Beispiel in meiner Heimat, in Bloching in Esslingen, gab es verschiedene Tanzschulen, die dann immer so Samstag oder Sonntagnachmittag wirklich Tanz gemacht haben, den Beat-Tanz, und da haben sie die Gruppen eingeladen. So hat das angefangen, oder gab es verschiedene Veranstalter. Der Startclub kam bei uns ein bisschen später erst, Ende der 60er. Vorher war es irgendwie zum Beispiel Hotel Hensler. Die haben dann einfach Sonntagnachmittag Beat-Nachmittage gemacht. Ja. Und da durfte man dann spielen, wenn man Glück gehabt hat, wenn man Connections gehabt hat.
Okay, wie war es bei dir, Rolf?
Ja, bei mir war es eigentlich so, dass wir, als wir angefangen haben, war ja in Ludwigsburg, gab es unheimlich viele amerikanische Kaserne. Und die haben alle, haben die einen Club gehabt. Und in Ludwigsburg war auch die Verteilung. Und da hatten wir Glück, wir kamen da rein und hatten eigentlich noch gar nicht so viel Titel, weil und dann haben die gesagt, ja, ihr könnt heute in der Coffee Barrack da spielen, oder ihr könnt in Ludwigsburg, oder ihr könnt da gab es dann noch ein paar so Radarstationen hier in der Gegend, überall haben sie da irgendwie Musik gemacht. Und dann haben wir da immer schon relativ gut verdient. Also wir haben aber das Glück gehabt, dass wir vielleicht 15 Titel hatten und die konnten wir wiederholen, weil das den Amis völlig wurscht war.
Dollar stand da sehr gut.
Und der Dollar war bei 4. Also eine Mark.
War 4 Dollar.
Vier Dollar war, ein Dollar war 4 Mark, ja. Mhm. So war's. Und da haben wir dann relativ gut verdient und konnten uns dann auch schon wieder bessere Instrumente kaufen. Mein Vater war sehr großzügig, wir hatten am Schluss sogar einen Bus und waren erst 17, durften noch gar nicht fahren. Und mein Vater war Lehrer, Realschullehrer, und er hat immer zu meiner Mutter gesagt, na du, das ist schon kein anderer Blödsinn. Und hat uns dann genommen und hat gesagt, lade die Instrumente ein, fahre ich da noch und hole euch in 4 Stunden wieder ab.
Das ist aber auch nicht.
Und dann ein VW-Bus-Kit und das hat unheimlich funktioniert. Mhm. Und das war natürlich ein Glücksfall, dass meinem Vater das halt auch gefallen hat, dass wir was tun. Weil viele Junge, die waren halt gegen alles, ja, aber wie heute auch wahrscheinlich. Aber wir haben einfach was getan, um Freude zu haben. Und sind natürlich dann auch in viele Kreise reingekommen, die hochinteressant waren. Es ist ja so, dass wenn du Musik machst, da spielst du heute im Tennisclub, wenn ihr auch gemacht. Und am nächsten Tag im Rotlichtmilieu in Stuttgart. Das war völlig normal. Und das war natürlich für uns junge Leute wirklich interessant.
Aber also ich weiß das auch noch von in der Oststadt draußen, da war ja auch immer Musik. Ja, und wir haben uns da reingeschlichen, weil du hast das Alter noch nicht gehabt. Und dann war ein Türsteher, der hat dann Augen zugedrückt und hat gesagt, geh rein.
So,
und die haben ja richtig gute Bands gehabt.
Teilweise also richtig, Joy Fleming war da zum Beispiel auch. Und da waren wir natürlich nachher auch, das war ganz am Anfang, Aber nachher waren wir natürlich auch so gut, dass die dann uns angefordert haben. Mhm. Und da hatten wir dann jede Woche
gerade
zwei
sagen,
Auftritte.
Wenn, wart ihr schon so, wenn ihr sagen darf, wart ihr schon so arrogant, dass ihr euch mit denen gemessen habt oder denen gestellt habt, den anderen Bands?
Ja, natürlich. Also da gab es 3 oder 4 Bands auch aus dem Kreis hier, die relativ gut waren. Der eine war mit dem Ottmar Heisch, der ist auch von der Gegend hier. Dann war mir und die Shatters dann am Schluss auch, aber das war noch einmal zu meiner Birds-Zeit, mhm. wo mir da, und da wurde es natürlich immer besser. Und irgendwann hast du natürlich das Repertoire gehabt, das die Amerikaner wollten und das ging dann. Ne?
Mir fällt eine nette Anekdote ein, wo du gerade gesagt hast, schleichen. Wir waren ja teilweise erst 15 Jahre alt, als wir schon unsere Gigs hatten. Und das bedeutet, mein Vater hat uns ähnlich wie bei dir, hat uns auf dem Lastwagen, wir haben große Getränke, Großhandlung gehabt, hat uns hinten transportiert, wir haben die Plane über den Kopf gezogen, damit uns niemand erkennt, weil man erst ab 16 ja eigentlich auftreten darf. Und haben uns reingeschlichen in den Raum und haben da praktisch mehr oder weniger gespielt, hatten die kleine Halle und abends wieder unter der Plane heimgefahren. Ja, das ist lustig, gell?
Aber da muss man ja euren Eltern auch ein großes Kompliment machen,
ja, es
dass
war
sie
nicht
das gefördert hat und ja. so. Also meine Mutter, wenn die mitgekriegt hat, dass ich dort war, da gab es mal was anderes als Lob.
Ja, sagen wir mal, die Problematik war halt, oder was heißt Problematik? Man muss das auch verstehen. Die Eltern kamen aus dem Kriegszug, waren auch teilweise dramatisiert. Dementsprechend haben sie ihre Kinder nachher auch behandelt. Das Glück hatte ich halt, dass mein Vater nicht so war und dadurch mir eine Chance gegeben hat. Und da bin ich ihm heute noch dankbar. Ne? Und das war nicht selbstverständlich. Unser Gitarrist, der musste sich rausstellen nachts. Und wenn der Vater die Gitarre verwischt hat, hat er sie kaputt gemacht. Also das gab's alles. Oder wenn du lange Haare hattest. Meine Mutter war natürlich, Rolf, du hast zu lange Haare, du bist ein Lehrersohn. Und dann die Frau Eligbahn oder wie sie geheißen hat dann, die spricht immer davon. Da war mir das irgendwann mal zu blöd. Dann bin ich nach Frau Eligbahn, ich will mal wissen, was ich gegen meine lange Haare habe. Dann hat die gesagt, ich sage ihrer Mutter immer wieder, ich muss zum Friseur gehen und habe dann die Locken, kosten Schweinegeld und ihr Sohn hat es völlig umsonst. So war das dann bei uns auch. Aber das
aber für die Mädels war es ja gut so, ne, wenn sie schöne lange Haare hatten mit Locken. Bettina, hören wir noch mal.
Aber ich wollte bloß noch mal sagen zu den Texten. Der Karl hat es ja vorher angedeutet. Mhm. Wir haben ein Lied mal abgehört, das hat Wulle Bulle geheißen. War mal ein riesen Hit, so ganz am Anfang.
Sam, der Schämen der Frau.
Wulle Bulle. Und alle haben mitgerollt. Und bei diesem Titel, da haben wir den reingekehrt und dann hörst du da am Anfang, wie da einer sagt, das hört sich auch wie Walder macht die Tür zu. Und wo wir jetzt den Titel neu eingespielt haben, haben wir so lachen müssen und gesagt, wenn wir ihn einspielen, dann machen wir das jetzt auch so, wie wir ihn damals abgehört haben. Und haben auch gesagt, Walder macht die Tür zu. Jetzt waren wir aber im Studio, da gibt es kein Tier mehr, wo die zumachen kannst, wo man hört. Dann haben wir erst wirklich im Studio und übers Internet haben wir eine Tür gesucht, wo dann auch ein Schlag macht und die Tür zugeht. Weil im Tonstudio haben wir das nicht gehabt. Das war richtig chaotisch.
Und genau den Titel hören wir jetzt.
Bye.
Heute unsere Gäste Rolf Iseler und Karl-Heinz Großhans. Karl-Heinz, du hast gerade angedeutet, dass dieser Titel ganz spektakulär aufgenommen wurde. Erzähl drüber.
Ja, und zwar ganz einfach. Wir haben das selber bei uns in einem Keller aufgenommen. Da gab es so Bandmaschinen. Da habe ich mir zwei ausgeliehen und haben unsere eigenen Mikrofone genommen und haben das Schlagzeug ein klein wenig abgeschirmt, damit man das später einigermaßen abmischen konnte. Man hat also verschiedene Spuren gehabt. Aber dann habe ich mehr oder weniger wie beim Tonband früher auf den Aufnahmeknopf gedrückt und dann haben wir einfach gespielt. Und für das hier fand ich die Aufnahme fantastisch. Wie mir das, da gab es keine Nachbearbeitung. Heute geht man ins Studio und macht mehr oder weniger Nachbearbeitung. Der Computer macht es. Der regelt die Stimmen auf eine bestimmte Tonalität wieder hin. Während wir haben das so gemacht und mehr oder weniger so könnten wir das live genauso gespielt haben, weil es eigentlich live war.
Das ist ja Wahnsinn, bei euch auch, Rolf.
Ja gut, das haben wir genauso gemacht. Gut, damals gab es das nicht. Also ich habe den Bass zum Beispiel bei Born to Die habe ich mindestens 30 Mal eingespielt, weil irgendwann habe ich einen Hänger drin gehabt und dann kannst du den nicht ausbessern wie heute. Heute siehst du da deine Zeichen und kannst das ein ins andere Reihe versetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Zu uns damals musstest du das live einspielen und wenn ein Fehler drin war, da Cabo wieder von vorne. Ne?
Dann heißt es aber, dass ihr professioneller eingespielt habt als ihr, als die Maroons.
Ja, bei dem einen Titel, Titel wo dann über Philips rausgebracht worden sind, der war ja schon professionell eingespielt. Aber die Titel, wo wir bisher dann nachher gemacht haben, auch mit Karl zusammen, gemeinsam, die sind alle mit einem Live-Charakter, weil wir gesagt haben, wir wollen es nicht perfekt, sondern wir wollen diesen Live-Charakter rüberbringen, weil das ist eigentlich das. Wir spielen auf der Bühne und nachher hörst du so Perfektion.
Ja, ja.
Die wollen wir gar nicht, weil das soll ja ein bisschen doof, wie wir live spielen. Und haben dann eigentlich das immer live bevorzugt.
Wann habt ihr eigentlich angefangen, CDs oder Schallplatten aufzunehmen? Kam das auch ganz früh schon oder wie war euer Bestreben? Also sagen wir so, Karle, du hast ja eine große Karriere, kann ich auch sagen. Also du warst ja auch im Ausland, du warst ja auch in London unterwegs und so. Wart ihr bestrebt drauf, dass ihr auch CDs oder ich weiß nicht, zu der Zeit gab es ja noch keine CDs, sondern es gab Platten. Wart ihr bestrebt, dass ihr die LPs rausbringt und auf den Markt wirft oder war euch die Live-Musik wichtiger?
Man muss doch unterscheiden jetzt. Es gab eine Zeit, da musste ich meine Maroons mehr oder weniger verlassen. Genauer gesagt, die gab es nicht wegen der Bundeswehr. Und genau in die Nische rein wurde ich von der Firma Intercord mehr oder weniger angerufen. Wir brauchen noch einen Organisten. Wir stellen da mehr oder weniger, heute würde man sagen, eine Boygroup zusammen. Mhm. Wir waren mehr oder weniger ja, sozial engagierte deutsche Texte. Rocker. Und das waren dann die Eulenspiegel. Und mit denen haben wir es dann ähnlich professionell gemacht oder vielleicht noch hyperprofessionell, indem man praktisch in Studios in München, in Hamburg oder dann der Gipfel war dann praktisch das bei den Beatles mehr oder weniger im Abbey Road Studio. Mhm. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, da ist ein enormer Druck auf dir gelastet, auch wenn du immer gespielt hast. Aber das Schöne war aber trotzdem dabei, aber ein ganz tolles Erlebnis, nämlich dass ich auf dem weißen Flügel von John Lennon gespielt habe, wo er sein Imagine gemacht hat. Mm. Man kennt das Bild mit der Yoko Ono. Yeah. Und das war natürlich für mich das Größte. Und dann als einmal mehr oder weniger noch George Harrison und der Ringo Starr, die haben oben ihre mehr oder weniger Büros gehabt, unten reingeguckt haben, wer ist denn heute gerade zu Besuch? Und die sehe ich von innen nach draußen, meine Idole mehr oder weniger. Und das war natürlich schon eine extreme Sache für mich. Aber ich habe dann richtig gespielt, komischerweise. Mhm. Und muss es nicht 5 oder 10 Mal wiederholen. Mhm. Und die haben damals auch schon Wert drauf gelegt, der Toningenieur, gerade in London. Es musste perfekt sein. Und ich bin, wie der Rolf sagt, manchmal geht dann etwas verloren. Lieber mal einen leichten Fehler drin haben. Aber auch heute, es ist alles flitzeperfekt, finde ich. Wichtig muss die Stimmung muss rüberkommen. Mm. Das Gefühl muss rüberkommen.
Mm. Rolf, du, ihr hattet mit den Shadows, wenn ich es richtig gelesen habe, auch mal bei einem Wettbewerb teilgenommen.
Ja, auch in Hamburg beim Starclub. Da, leider gibt es diese Platte nicht mehr. Ich versuche das immer noch mal wieder herzukriegen und da haben wir auch, wie der Karle mal gewonnen hat, so haben wir in Hamburg gewonnen und wurde dann auch veröffentlicht und da hat man dann auch der Tony Sheridan kennengelernt, der ja mit den Beatles viel gemacht hat oder das Kini Mini war mal ein bekannter Titel von ihm oder My Bonnie Likes Over the Ocean hat er auch gesungen.
Und mit den Beatles, ja.
Mit den Beatles zusammen, ja. Die Beatles haben praktisch den Background gemacht und er hat halt gesungen. Und mit dem sind wir dann auch in Verbindung geblieben. Wir haben mehrmals auch mit Karle zusammen noch mit dem Tony Sheridan gespielt. Wenn er auch hier in Ludwigsburg war, hat uns auch, wo wir damals die Old Shatters verabschiedet haben, ist er auch mit uns aufgetreten. Ja. Und das war eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihm. Und das war so schön, weil wir wussten, der hat mal bei den Beatles gespielt oder hat vor den Beatles schon Erfolg gehabt, so kann man ja sagen. Ne? Mhm. Und so wächst man da rein und das kam eigentlich damals durch diesen Auftritt im Starclub Hamburg.
Ihr seid ja so parallel von der Jahreszahl her nebeneinander gelaufen. Ne? Ich denke mal, Maroons und Eulenspiegel sind dann schon ein bisschen höher gestiegen. Die Shadows waren auch auf einem guten Niveau. Aber ihr seid euch begegnet? Habt ihr euch getroffen? Habt ihr euch als Konkurrenten gesehen? Oder habt ihr gewusst, da in Plochingen spielt einer und die Plochingen haben gesagt, da in Ludwigsburg trällert auch einer vor sich hin? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Speziell waren wir zwei keine Konkurrenten.
Okay.
Aber es gab natürlich viele Bands, die immer neidisch auf die anderen geguckt haben, hey, und immer die Fehler gesucht hatten bei den anderen. Das lag uns relativ immer fremd. Ich war glücklich mit meiner Musik und wenn jemand anders eine tolle Stimmung rübergebracht hat, war das okay, das war einfach gut. Und wir haben uns immer wieder mal berührt, manchmal auch unbewusst ganz früher, wo man dann irgendwelche Stadt halt mal gemeinsam irgendwo sich gesehen hat. Aber wie gesagt, die engere Bekanntschaft ging dann erst in den Ende der 70er, 80er.
Dann. Ja, da, das war dann eher privat am Anfang, durch ja, Skifahren ja. und was wir alles miteinander gemacht haben. Aber ich muss nochmal sagen, die Shatters waren eigentlich durch den Starclub halt überregional
sehr präsent.
Und ja. dann hatten wir halt das Glück, ich habe mir mal ein paar Gruppen aufgeschrieben, wo wir überall rum sind, mit dem Alex Corner. Der hat ja früher mit der Stones Musik gemacht, ja. haben wir Tournee gemacht, Golden Earring haben wir eine riesen Tournee gemacht. Da habt ihr ja auch mit, dann Harpo waren wir mal, Tremolos, wo man gerade den Titel vom Kalle gehört hat.
Der, glaub, auch unterwegs,
Renaissance sind die Kais oder Renaissance, das, die haben so Klassikrock gemacht.
The Gun.
The Gun, ja, dann Tony Sheridan war dabei natürlich, Shai Fleming, Hugo Strasser haben wir auch mal gemacht. Da haben wir,
okay.
da waren wir in Baden-Baden bei den deutschen Meisterschaften der Berufstänzer. Und da gab es eine Haag-Tänzergruppe aus Stuttgart. Und da musste mir von Santana haben wir da einen Titel gemacht, wo die drauf tanzten als Einlage. Ne? Der André weiß gar nicht mehr, wie der Kaiser, der hat dann mit dem Hugo Strasser, wir zwei fahren irgendwo hin. Und da kamen wir mit Santana, das war also schon bissig, gell? Und der Hugo hat gesagt, das gefällt mir besser.
Ich meine, generell die Frequenz, wie die Shatters gespielt haben, habe ich mit den Maroons nie erreicht, wollten wir auch damals gar nicht. Weil bei uns war etwas anderes wichtiger, was der Rolf auch vorher angesprochen hat. Wir waren vier Freunde. Und die vier Freunde sind zusammen Skifahren gegangen, die sind in die Berge wandern gegangen, die haben beinahe zusammen parallel die Kinder bekommen. Und da war viel, viel mehr da. Und
das Rolf, war bei mir nicht so.
Und Rolf schätzt es ja jetzt bei unserer Beat Union, da kommen wir später noch drauf, weil dort auf einmal was anderes wieder ist. Da ist eine andere Harmonie vorhanden, was er vorher in der Form nicht
ja,
so
euer,
bekannt
euer
hat.
Werdegang ist auch so unterschiedlich. Mhm. Ne? Die Shatters sind ja eigentlich sehr schnell, sehr breit aufgestellt gewesen.
So ist es, ja.
Ja. Die Maroons waren dann doch, wenn ich das so richtig verfolgt habe, sag ich mal, ein bisschen kleiner. Aber ja. mit den Äugeln spielen warst du dann
da
wieder...
Das war natürlich
das war
top.
Dann,
das war... Wie? Da hast du damals bei SWR3 den Top-Titel gehabt mit ja. Konsumgewäsche Anfang ja. der 70er Jahre. Also da waren wir in der Hitparade, da haben wir auch Geld verdient, schlicht und einfach. Ja. Auch durch die Platten, die LPs-Verkäufe und so weiter. Oder die großen Auftritte. Aber der schönste Auftritt bei mir war mit Reinhard May. Der war auch von Intercourt vertrieben. Und wie dieser eine Mensch es... Die, ich glaube, 4.000-5.000 Leute waren in der Halle drin. Wir haben vorher gespielt und haben da einen abgerockt auf unsere Art. Und der stand dahin und hat es besser geschafft als wir. Das war sowas für mich einprägend. Mhm. Wie kann ein Mensch nur mit seiner Konzertgitarre rumzupfen und dann von seiner Annabelle, ach Annabelle, singen und die Leute fahren darauf ab wie sonst noch was. Also das hat für mich waren bewegend. Da habe ich auch erkannt, meine Musik muss nicht immer alle erreichen. Wichtig ist, dass ich für mich meinen Bereich abdecke, dass ich Spaß damit habe. Aber deswegen nie auf andere schauen, die sind besser oder der ist besser.
Das ist doch der alte Spruch vom Udo Lindenberg, zählt dann halt auch. Scheißegal, was die anderen machen, ich mache mein Ding. Und so genau, ist es einfach.
Genau. Jetzt machen wir wieder einen Titel von The Shatters.
Ja.
Gut.
The ceiling flew away.
Ja, Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Heute mit Vertretern, sag ich mal, von Shedders und von Maroons oder von Eulenspiegel. Wir haben vorher ein Lied gehört, Menschenmacher, Karle. Den habt ihr gespielt. Habt ihr euch damals zur deutschen Sprache bekannt? Es ist ja ein deutschsprachiges Lied. Es war ja doch sehr verpönt in den 60er und 70er Jahren, deutsche Lieder aufzunehmen.
Es kam allmählich auf. Wir haben den ersten Kontakt eigentlich mit ihre Kinder gehabt, mit denen Rolf auch schon gespielt hat. Waren dann im Aufnahmestudio in München. Und da haben wir erkannt, einfach weil wir etwas mitteilen wollten. Unsere Auftritte damals liefen ja anders wie jetzt aktuell mit Beat Union zum Beispiel. Man hat den Leuten einen Text gegeben in die Hand, damit die wussten, über was man singt. Das war uns wichtig. Man wollte so eine Art Botschafter sein über irgendwelche Dinge, die man zu kritisieren hatte. Das Menschenmacher, soweit ich mich erinnere, das ist jetzt 50 Jahre her, glaube ich, geht wirklich darum, dass die Leute sehr stark beeinflusst werden, manipuliert werden von Staat, von Gesellschaft, damit sie richtig funktionieren für diese Gesellschaften. Das fanden wir nicht gut, weil wir haben gefunden, man muss mitdenken. Man soll mitdenken und selber entscheiden, was für einen gut und was für einen schlecht ist. Und die viele auch soziale Dinge, wir haben gegen den Vietnamkrieg gesungen, was damals eigentlich typisch war.
Habt ihr euch denn mehr zu den Liedermachern hingezogen gefühlt, wie zum Reinhard May oder zu auch diesen in der Zeit aktuellen Liedermachern?
Die Liedermacher haben auch viele Dinge thematisiert, die wir ähnlich gemacht haben. Wir waren ein bisschen mehr noch die Revoluzzer. Das merkt man auch an dem, wenn man das Plattencover von dem Eulenspiegel 2 Album zum Beispiel anguckt, wo man vorne ein totes Küken auf dem, wenn man ein lebendiges Küken auf einem Spiegelei sitzt, auf dem toten, angesenkten Küken. Und das war einfach, ja eigentlich, heute würde man sagen, geschmacklos, aber damals war es für uns ein Anliegen, wie schlecht die Menschheit eigentlich agiert in der Welt, gerade aufgrund der Koreakriege, der Vietnamkriege. Und die, ja, die Liedermacher waren Botschafter eigentlich schon Mitte der 60er Jahre. Wir haben dann ein anderes Konzept gefunden. Wir haben nämlich Rock mit Klassik. Ich habe zum Beispiel alte Dinge von Johann Sebastian Bach oder Dinge von Mozart mit einbezogen. Aber andererseits trotzdem den harten Rock. Es kam dann so weit, dass wir auch zum Beispiel Fernsehauftritte gehabt haben, wo man im Süddeutschen Rundfunk dann produziert hat, gerade über diese Ausschussabfallproblematik, sprich Resozialisierung. Und dann haben wir auch, sind wir in die Gefängnisse teilweise reingegangen von, und haben dann dort gespielt. Also ja, es war sehr, sehr vielschichtig. Auf jeden Fall reine Liedermacher nicht, aber wir wollten auch was aussagen und deswegen der deutsche Text.
Wie war das bei den Shedders? Hätten die Shedders jemals deutschen Text gesungen?
Wir haben eigentlich nur ein Lied in Deutsch gesungen, aber das haben wir mehr aus Blödsinn gemacht. Also wir waren da eher die, wo das dann, ja, ich würde sagen, verarscht konnten wir nicht sagen, die Leute haben auch mitgesungen, das war Monia. Und da haben wir dann einen deutschen Text dazu gemacht, der auch etwas zeitkritisch war und haben das halt so weitergegeben. Aber wir haben eigentlich überwiegend englische Texte gehabt. Wir haben auch in die Gefängnisse gespielt, also auch in Stuttgart, da haben wir schon Auftritte gehabt.
Aber ihr seid mehr eine Coverband gewesen.
Mehr waren, mehr,
kann man das so sagen?
Am Schluss auch nicht. Also wir hatten am Schluss, als wir dann so am Ende der Shedders waren, die Nachfolgegruppe hat dann nachher Zero geheißen, weil der Name einfach schwierig war, weil jeder erwartet hat, wir machen jetzt Cover oder Tanzmusik. Und da hatten wir dann auch Edgar Allan Poe-Vertonungen, die wir da gemacht haben mit Hammond-Orgel und alles. Da war der Helmut Fichtner noch dabei. Der ist übrigens aus Bietigheim, ein ziemlich guter Musiker. Ich glaube, hier ein Musiklehrer irgendwo in der Gegend. Aber der hat dann damals noch bei uns mitgemacht und da waren, also das waren auch Stücke, wie der Carles jetzt da auch hat bei Eulenspiegel, die sind dann so zwischen 10 und 15 Minuten gegangen. Das war Minimum. Also, aber das war dann nicht mehr so, wie wir es jetzt heute wieder zeigen zum Tanzen, wo man das mitsingen kann, sondern das waren dann auch teilweise zeitkritische Texte, allerdings mit mir in Englisch. Ne?
Aber es gab auch diese Strömung generell, dass die Musik hat sich verändert. Es wurde experimenteller. Man hat den Synthesizer entdeckt, man hat künstliche Klänge mit einbezogen, wie durch die Collagen, ja. Und man hat vor allem richtiggehende Rock-Sinfonien gemacht. Leider muss ich sagen, weil die Musik meiner Jugend war nach wie vor der Beat, den wir heute wieder spielen. Ich möchte keine ellenlangen Eloquenzen wieder haben, sondern ich möchte wirklich, hier geht es zur Sache, hier kann ich meine Lebensfreude austoben.
Aber zu der Zeit war euch sehr wichtig, noch auch die aktuellen Themen aufzugreifen, auch so ein bisschen Revoluzzer zu sein, sich von der Masse abzuheben.
Das ist richtig, ja.
Oder war euch dann sagen, nee, Halligalli, wir machen lieber Party?
Das war eigentlich nicht so, bei beiden Gruppen glaube ich nicht, weil wir hatten dann natürlich auch, man muss die Zeit verstehen.
Ja, das
Krieg war zu Ende, Vietnamkrieg hat begonnen, viele Armeeleute hier, wir hatten auch teilweise mal einen Sänger von einer Kaserne, der war halt zweimal über den Stringen, er war in Vietnam, wir haben nie mehr was von dem gehört. Also das war eine extrem schnelllebige politische Zeit. Also
es war die Protestzeit,
ganz einfach. Die Protestzeit, dann die ganze Unis. Wir hatten bis zu Baden-Meinhof am Schluss, wo wir natürlich auch gelitten haben, dass unsere ganze Studentenbewegung dann ein paar kaputt gemacht haben. Aber waren wir ja auch dabei, zu versuchen, alles zu verändern. Die Hochschulreform kam. Es kamen viele Dinge, die man in den 60er Jahren eigentlich bewegt hat, wo heute noch unsere Kinder davon zehren, wenn sie auf die Uni gehen. Ist das so?
Und es hat auch von Amerika wieder rübergeschwappt, wie viele Dinge halt auch, gerade diese kritische Reflexion von bestimmten Dingen.
Und damals war halt rechts verpönt. Also wenn einer heute so wie heute sich rechts aufstellt, das kannten wir nicht. Da kannten wir nur eher die Mauerfibel. Also das muss man einfach sagen, die Zeit war so. Wir waren eher rot als schwarz und wir haben wirklich viel bewegt. Ich vergesse nie, wie ich auf der Bildzeitung gestreikt habe. Und ich habe nichts getan, nur kam ein Wasserwerfer. Ich habe einen Hass bekommen. Das hat weh, do. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wir wollten eigentlich nur erreiche, dass die Bild-Zeitung die Wahrheit schreibt und nicht Brand im Buff. Und jeder meint, unser Bundespräsident war im Rotlichtmilieu tätig, da hat es halt brennt. Aber so war das damals. Und da sind wir wirklich auf die Barrikaden gegangen. Und
aber lustig ist dabei, dass wir nach wie vor jetzt auch wieder die unheimlich konservativen Typen geworden sind. Ähnlich wie die Woodstock-Generation praktisch in Amerika drüben. Und später laufen sie dann durch die Land gegen den Schlips gewehrt. Aber
Ich wollte gleich fragen, also ihr seid ja so voller Begeisterung dabei und ihr habt so voller Begeisterung das aufgebaut. Ihr seid in verschiedenen Gruppen gewesen. Ihr habt euch nicht totkriegen lassen. Eine Band ging kaputt, ihr gingt in die andere rein. Habt ihr eigentlich erwartet, dass ihr damit euer Leben finanzieren könnt? Oder seid ihr, was ich ja jetzt weiß, zwei grundsolide Typen eigentlich?
Wir sind Schwaben.
Wir sind Schwaben, okay. Ja.
Eigentlich alles beantwortet.
Habt ihr gemeint, ihr braucht keinen Beruf oder habt ihr einen Beruf dazu gemacht oder konntet ihr euch von euren Einnahmen von der Musik ernähren, damals und heute noch?
Lustig finde ich wiederum dabei, also noch einmal, wir sind Schwaben. Der Rolf hat vorher schon gesagt, er kann das Standbein nur Musik, haben einige gemacht in unserer Bekanntschaft und die sind fast alle gescheitert. Er hat seinen Beruf gelernt, ich habe meinen Beruf gelernt und das Schöne war zum Beispiel, gerade haben wir vorher diese Eulenspiegelzeit angesprochen. Weißt du, was ich mit den ersten Tantiemen gemacht habe, die ich bekommen habe für die Einspielung, wenn die Platten von der GEMA zum Beispiel, ein Bausparvertrag.
Oh, das ist arg schwäbisch.
Ja, das aber machen kann.
Das ist arg schwäbisch.
Wir sind alle bei den Maroons, wir sind relativ schnell, Eulenspiegel zurück zu den Maroons, relativ schnell in das Familiäre abgerutscht. Aber nicht negativ, sondern positiv. Wir haben unsere Sicherheit gewonnen in der Familie. Wir haben alle jung geheiratet. Rolf, bei denen war es ein bisschen anders.
Ja.
Ich war der Letzte mit Ende 23, wo ich geheiratet habe. Und wir haben alle relativ schnell unsere Berufe ausgeführt. Wir haben jeder unser Häuschen gebaut. Wir haben unseren Garten angelegt. Wir haben unsere Kinder bekommen. Also ich habe 3 Kinder und heute 9 Enkelkinder. Deswegen bedeutet bei uns ist es relativ.
Also das heißt, du hast schon relativ früh angefangen, dir ein solides Fundament neben der Musik zu bauen.
Wir hätten teilweise immer wieder die Chance gehabt, ins Profi Geschäft abzugleiten. Also Eulenspiegel war ja 2-3 Jahre Profi, aber das war mir dann schon zu viel. Wir haben die Freunde gefehlt. Das war eine rein, eine Gruppe, die eigentlich nur Geld verdienen wollte, die sich vermarkten wollten. Das war nicht meine Welt. Das war nicht die Musik letztendlich, die ich machen wollte. Und das Schöne dabei war, dass ich dann meine Freunde wiedergefunden habe und später dann in einer anderen Gruppe wieder mit dem Rolf zum Beispiel auch wieder die Freunde gefunden habe. Ohne die macht die Musik nämlich nicht mal die Hälfte aus.
Rolf, du hast auch sofort das erste Geld in den Bausparvertrag einbezahlt.
Nee, habe ich nicht. Aber ich bin trotzdem auch ein Schwab. Aber ich muss dazu sagen, ich habe damals nur die lange Haare gehabt und habe mich dann beworben um eine Stelle. Ich habe in Hohenstein studiert, Textil, und habe dann beim Bleile geschafft mal eine Weile und ein Praktikum gemacht. Kennt ja jeder Bleile, ne? Die schöne Hose, was es damals gab für die Kinder. Und dann habe ich mich bei einer amerikanischen Firma beworben nach dem Studium und habe aber dann da angerufen und gesagt, ich habe mir jetzt bei 4 Leuten vorgestellt, aber ich habe die lange Haare bis daher und ich schneide sie nicht ab. Und dann war da ein Bayer am Telefon und hat gesagt, wegen mir heißt, können sie Haar ein bisschen Arsch runter, wenn sie was können, nehmen wir sie. Eine amerikanische Firma, sehr außergewöhnlich. Und da bin ich eingestiegen. Und bin dann eigentlich bis zum Geschäftsführer irgendwann mal hochgekommen. Und so habe ich dann auch die Firma verlassen. Und ich muss nochmal sagen, die Musik, das haben wir noch gar nicht angesprochen, gibt einem viel auf den Weg. Also ich war viel in vielen Ländern dieser Erde unterwegs. Erst im Verkauf und es ist halt so Step by Step gegangen. War viel in Chicago, weil da unsere Produktionsstätte war. Und die Musik hat mir unheimlich viel gegeben. Ich schwätze ein bisschen viel, der Karl sagt es ab und zu. Aber, aber dieses Miteinander, dieses Aufeinander zugehen, miteinander umgehen, das ist weltweit wichtig. Also ich habe mich überall auf der ganzen Welt, ob es jetzt in China war am Schluss, da war ich jedes Jahr 4-5 Mal. Oder wenn wir so ein Projekt hatten, auch ein künstlerisches Projekt mal mit am Iseosee. Und da ging es ja dann auch in die Kunst über, was wir da gemacht haben. Und solche Dinge, die prägen einen, wenn man, das habe ich alles in der Musik gelernt. Was ich vorher gesagt habe, wir haben heute im Tennisclub gespielt, morgen bei den ganz Gespreizten, dann politisch, dann haben wir mal wieder bei einem Freund, der in Rente gegangen, im Gericht sogar gespielt. Und am nächsten Tag war halt das Rotlichtmilieu. Da sind wir mal in Hamburg auf der Räberbank gewesen oder irgendwo.
Weil die Musik und wichtig war.
Die Musik, ja. Aber du lernst überall Leute kennen, die sozial sind. Das ist wurscht, ob das im Rotlichtmilieu ist. Manchmal sind die Reichen viel schwieriger als die Ärmeren. Die geben da meistens manchmal noch mehr ab. Und da lernt man viel. Und das habe ich eigentlich durch die Musik auch bekommen. Diesen Erfolg, den ich nachher auch in der Privatsphäre bei Freunden hatte oder dann eben auch beruflich. Ne?
Aber du hast ja Schwabenländle dann auch verlassen.
Ja, ich war dann in München.
Wie kam das dann, oder konntest du dann überhaupt nur Musik machen, wenn du dann ein paar hundert Kilometer woanders warst?
Ja gut, da war es dann etwas weniger, habe aber immer die Freundschaften kalte zu hier.
Mhm. Hast du dann überhaupt noch Musik gemacht?
Ich habe selber dann über 10 Jahre kaum Musik gemacht. Wenig, mal so Revival mit ein paar Freunden. Aber richtig aktiv nicht mehr, solange in München war. Da hatte ich aber dann das Glück, dass meine Frau bei Ariola gearbeitet hat und die war dann, als der Pomali so schwer krank war, war sie mit dem unterwegs oder mit dem Freddie Mercury. Der war ja ein bisschen von der anderen Seite, ne? Der hat dort seine Freunde gehabt in München. Da konnte ich dann eigentlich eher mal das von außen anschauen, die ganze Gruppen, die da waren, Chesotal, die waren alle unter dem Label, heute nennt man Sony, aber damals war das noch alles bei Ariola und da hat meine Frau die Kinderschallplatteabteilung gehabt und dadurch hat sie natürlich auch viel kennengelernt. Paul Kuhn, Peter Alexander, die hinter Märchenplatte eingespielt und das weiß man alles gar nicht, was die alles gemacht haben. Das waren ja auch so Riesentalente und Jazztalente zum Teil. Das hat man gar nicht so mitgekriegt. Eigentlich hat man nur den Schlager mitgekriegt, aber in Wirklichkeit waren die hinter der Kulisse. Wenn die eine Session gemacht hätten, da ist man bleich geworden. Der Alexander, der hat Jazz gesungen, einmalig gut. Also, das hat er bloß nicht öffentlich gemacht, weil er es nicht durfte. Was er sagte, er lebt, sagt, es ist dein Job. Und das hast du zu machen und der Rest lässt man weg. Ne?
Du hast deine Frau angesprochen. Hast du die in München kennengelernt? Die ist nicht aus dem Ländle?
Die kommt aus Leuchgau.
Ach komm. Und hast du nach München fahren müssen, um sie kennenzulernen?
Nein. Meine Frau, die war in mich oder ich in sie, würde ich sagen, so verliebt, dass ich sie überreden konnte, mit mir nach München zu gehen. Und dort ist auch unsere Tochter geboren und dann wurde ich irgendwann mal wieder hierher versetzt, weil unsere Firma war in Möglingen oder früher in Stuttgart.
Also ihr habt gerade auch eure Familien angesprochen. Jetzt kann ich mir so vorstellen, beziehungsweise war ja auch schon bei ganz vielen Konzerten von The Shedders und die schmachten den Mädchen, einschließlich ich unten auf der Bühne, haben schier keine Luft gekriegt. Wie sind da eure Partner damit umgegangen?
Meine hat da kein Problem.
War das Vertrauen groß?
Also es ist so, das ist wie in jeder Ehe auch, wenn man kein Vertrauen hat, kann man es lassen. Ne? Und die zweite Sache ist, also ich mag es, wenn ich jemanden mag, mag ich den umarmen und ich gebe ihm auch einen Kuss rechts und links. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit dem intimer werden will, sondern das ist einfach, weil man sie mag, weil man gleich Interesse hat und sich freut, jemanden zu sehen. Und das war bei mir schon immer so und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und meine Frau, die hat sich da dran gewöhnt und in der Zwischenzeit umarmt die auch jeden und macht's gleich. Das ist normal. Also Eifersucht, ganz wenig.
Bei mir war es oft gar nicht möglich, dass meine Frau überhaupt dabei ist, weil wir haben, wie gesagt, die drei kleinen Kinder dann daheim gehabt, über 10, 15 Jahre, wo sie eigentlich gar nicht aus dem Haus gegangen ist. Dann, oder wenn man nicht konnte, wo sie hin tust. Heute wird man die irgendwo abgeben, aber kam uns damals gar nicht in den Sinn.
Aber das, wenn die jetzt mal das Cover so ansehen, schier von der Platte, die wir vorher vorgestellt haben, war es ja schon ein flotter Feger, ne?
Naja, also, klar.
Also jetzt ist er ein bisschen heller geworden.
Ja, wir haben letztes Mal darüber gelacht und haben gesagt, beide müssen keine Alimente zahlen. Also wir waren...
irgendwo die Bodenständigkeit...
Die habt ihr auch gebraucht für eure Musik.
Ja, braucht man auch.
Ihr habt sie gebraucht, damit ihr aus diesem Rummel, der um euch war, wieder zurückgeht und einen sicheren Hafen, sage ich mal so kitschig, habt, in den ihr wieder einlaufen könnt und dort wieder eure Stärken rausgenommen.
Da fällt mir auch noch etwas ein dazu. Du hast vorher gefragt, ob man von der Musik nicht lebt, beziehungsweise genügend verdienen könnte. Ich habe ein Beispiel die war mit dem Talentschuppen, das war damals so auch ein Forum für Gruppen in Baden-Baden, haben dann Auftritt gehabt und dann kam einer aus Berlin und hat gesagt, so ein Produzent, zum Bani und zu mir, euch beide würde ich gerne als deutsche Simon & Garfunkel aufbauen. Könnt ihr euch vorstellen, ich gebe euch das und das Angebot in Berlin und so weiter. Wir haben schon damals spontan Nein gesagt, weil uns war die Gemeinschaft der Maroons in dem Augenblick viel wichtiger, wie vielleicht irgendwo, dass man da bekannt werden könnte. Und so gab es immer wieder mal das ein oder andere Angebot. Und ich bin nur, wie gesagt, weil die Maroons aufgegeben wurden oder aufgeben mussten wegen der Bundeswehr, bin ich zur Eulenspiegel gekommen. Sonst hätte ich diesen Profi-Part überhaupt nicht gespielt. Ich war zufrieden mit dem. Und jetzt kommen wir nämlich, was du bei den Shedders immer oft erlebt hast. Wenn du merkst, die Leute da, die da Musik machen, die machen das von ihnen, die machen es mit Herzblut, die machen es gerne. Und das habe ich immer gemacht, und zwar mit meinen Kameraden. Und da war es nicht wichtig, ob der jetzt hundertprozentig perfekt war, toll gespielt hat, sondern wir haben gemeinsam das gemeinsame Gefühl gehabt. Ja. Und das hat meine Frau zum Beispiel auch gewusst, weil die wiederum mit den anderen Frauen, wir waren ja alle eine große Gemeinschaft.
Ja, das ist schön, das sehe ich ja öfters auch, wenn Gruppen spielen, dass dann die Frauen quasi in einer Gruppe dann auch dabei sind und die Männer unterstützen und mittanzen und so, das finde ich eigentlich auch.
Ja gut, so halt mehr denn früher, weil da waren halt diese Hemmschwellen.
Aber diesen Bezug, dass man da dazu steht, auch heute noch, das finde ich aber also eine tolle Sache. Die Zeit rennt vorbei, ich könnte euch so viel fragen, aber wir müssen jetzt einfach mal zu dem Punkt kommen, wo ihr beide zusammengekommen seid. Aber Bettina zeigt mir noch eine Coverhülle.
Die Rückseite von der Original.
Genau. Und zwar, erzählst du was dazu?
Ja, das war eigentlich der Zeit voraus. Wenn er die Platte mal anhört, da hat also dann einer zu uns gesagt, da gab es ja noch nicht Pink Floyd oder da gab es noch nicht diese Art von Musik und das war mit der Gibson-Gitarre, Gitarre-Solo, da kann man mal ein bisschen reinhören. Das war mal schon was ganz Besonderes. Beim Gesang, okay, kann man sagen, das war normal, aber diese Gitarre oder auch
das Experimentelle
ist da schon rausgekommen, was eigentlich dann so 10 Jahre später der Sound war, der eigentlich gängig war. Und damals gab es das einfach noch nicht. Und wir haben damals schon versucht, solche Sounds zu machen. Also auch, das ist ja eine eigene Geschichte, da haben wir lang experimentiert, bis das dann mit der Gibson-Gitarre so gesungen hat, wie sich's gehört. Ne?
Was hat euch dazu bewegt, dass ihr dieses Cover mit diesem Embryo...
Na gut, der Text war von einem Titel war Born to Die, also geboren zum Sterben.
Aber das war ja damals schon auch revolutionär,
das
oder?
Das war schon in der Richtung etwas, ja, 71, ja. 72.
Also.
Die haben dann auch gemault wegen dem Embryo, der da drauf war. Das war so ähnlich wie bei euch. Aber wir haben dann gesagt, entweder so oder gar nicht. Und dann haben sie uns angerufen von Hamburg, damals Philips, sie lassen es durch.
Und wie kamt ihr auf die Idee? Ist das aus
dem
Text?
Das hat ein Grafiker uns vorgeschlagen.
Aus dem Text raus?
Ja, das ist aus dem Text raus. Aber okay. Das hat ein Grafiker dann gemacht. Und
okay.
Wir haben halt gesagt, wie wir es gern hätten. Und der hat es dann halt durchgeführt. Und uns hat es unheimlich gut gefallen, das Cover.
Ja, es ist sehr interessant. Heute würde das überhaupt keinen Anstoß mehr nehmen. Aber in der damaligen Zeit war das schon was
Besonderes. Ja, man darf auch nicht vergessen, wir sind so eine Zeit aufgewachsen, da war Flower Power. Da war freie Liebe, da waren Drogen ohne Ende. Ich meine, man muss das auch mal sagen, dass man nicht vergessen darf und den Jugendlichen immer bloß sagt, bei uns war das nicht. Wir haben genau das auch so durchlebt und es war nicht viel besser wie heute oder ähnlich wie heute, bloß waren sie vielleicht nicht ganz so unsaubere Drogen oder so Disco-Drogen, das gab es dann weniger, außer LSD. Und da haben wir halt auch unsere Erfahrungen gemacht, dass ich habe das Zeug zum Beispiel nie genommen, weil einmal nach einer Party einer gemeint hat, er kann fliegen und ist aus dem 6. Stock rausgekopft und war tot. Nicht? Und da hat man also schon auch, diese Experimentieren war ja auch mit der Droge damals da. Das darf man nicht ganz vergessen, das war da. Und gut, wir selber waren da ziemlich konservativ und waren eher noch ein Gegner. Ich zum Beispiel ganz arg. Ich mache heute noch manche Beratungen vom Campus immer wieder. Und da habe ich auch mal so eine schlimme oder nette Geschichte gehabt. Da habe ich dem Mädel gesagt, die so eine Designerdroge eingeworfen hat mit Alkohol und dann ins Krankenhaus musste, habe ich gesagt, ja, habe ich mit ihr geredet, weil die wollten da nicht mit Lehrer reden, sondern da ist ein Musiker wahrscheinlich der Bessere, der versteht. Und da habe ich zu der gesagt, jetzt geh schäum zu deiner Mutter, die hat auch mal einen Joint geraucht, glaube ich. Oder, und da kam da eine Empörung zurück. Und da ist mir erst mal eingefallen, dass das vielleicht das nicht die Mutter war, sondern die Oma. Dann habe ich gesagt, jetzt gehst du zu deiner Oma und fragst die mal. Die hat es dann bestätigt und habe gesagt, jetzt gehst du mit deiner Oma zu deiner Mutter, dass die das erklärt. Okay. So Fehler macht man halt dann mal.
Ja. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Titel. Was hören wir denn?
Das ist Noises, heißt der Titel. Mhm. Und dementsprechend, man hört auch dieses Gitarre-Solo, auf das muss man ein bisschen Wert legen. Das war schon so neuzeitlich, würde ich sagen, okay. Wo man dann schon in die Art kam, wie das dann die nächsten 10 Jahre üblich war.
Okay, dann
das war eine Gibson-Gitarre von unserem Gitarrist. Das
dann hören wir doch mal rein. We'll be right back. das ist jetzt eine andere Art von Musik von The Shadows gewesen. Wolltet ihr weiter in diese Richtung gehen, oder?
Ja, das war damals die Zahlen der Zeit, weil die Disco-Welle kam. Unsere Musik, also diese alte Beatmusik, war nicht mehr so gefragt. Es war mehr Experimentellmusik da, wie es der Karl gesagt hat. Man hat experimentiert, man hat versucht, klassische Elemente reinzubringen. Und Titellänge war nicht mehr ganz so wichtig. Also früher war der 3 Minuten und da ging das auf einmal 10
Es war einfach länger, differenzierter. Es kam auch der Hardrock auf. Man hat sich zu sehr abgespalten. Man hat damals in den 70ern gar nicht mehr gewusst, was macht man überhaupt. Welche Musik können wir abends spielen für die Leute und macht uns selber auch Spaß. Gerade in viele war eigentlich nicht mehr tanzbar.
Dann war es für dich ja ganz gut, Rolf, dass du quasi eine Auszeit genommen hast.
Ja, so war es. Das war auch der Grund. Und dann hatten wir die Zeit, uns beruflich weiterzubilden und hatten dann auch das Glück. Glück gehört bei allem dazu, was man macht im Leben. Aber das war tatsächlich so. Dann kam die Disco-Welle, das kam der Soul stärker und dann gingen die Leute zum Tanzen in Disco. Die wollten gar keine Live-Musik mehr. Und da sind wir dann eigentlich auch ausgestiegen und dann haben wir uns halt, also ich mich persönlich, beruflich fortentwickelt, weil ich gemerkt habe, mit der Musik werde ich mir jetzt nicht unseren Lebensinhalt bestreiten.
Hast du nicht in Asien versucht, dann die Musik dort auch denen beizubringen?
Also die letzte CD, die gibt es in Asien, weil die habe ich mitgenommen. An alle meine Kunden habe ich die verteilt und die hören sie auch im Radio. Wenn die alle auch Autos und wenn ich dann komme, dann lasse ich es laufen.
Toll. Ja, wir hören jetzt nochmal ein Stück. Karle, sagst du was dazu?
Was spielt es jetzt? Till Eulenspiegel. Ja. Bei Eulenspiegel war es so, wir wollten ja den Leuten den Spiegel vorhalten. Und der Till Eulenspiegel ist eine berühmte geschichtliche Figur, nicht total fundiert, wissen wir, aber auf jeden Fall jemand, der den Leuten etwas sagt und dafür oft dann schief angeguckt worden ist, weil er die Wahrheit in irgendeiner anderen Form wiedergegeben hat. Wir haben aber aus diesem Grund Eulenspiegel nicht mit IE geschrieben, sondern immer mit Ü, mit einem Y. Till Eulenspiegel ist ganz einfach damals eine Single-Auskopplung gewesen. Die war nicht ganz so erfolgreich wie Konsumgewäsche, aber war lange Jahre dann praktisch unser Begleiter dort.
Yeah. with her hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a couple kids. I said, hey, what's your name, baby? I'll be trying to put me in the shade. Now, don't you wait, don't hesitate. Move before the rays are fucking gray. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Oh. Let me tell you now.
Ja, heute ganz besondere Gäste, Vertreter von den Shadows und von Maroons, Rolf Iseler und Karl-Heinz Großhans. Jetzt haben wir so viel von euch gesprochen, jetzt haben wir gar keine Zeit mehr und ich habe gesagt, ihr müsst unbedingt nochmal kommen, weil es ist so viel Ungesagtes noch. Aber jetzt wollen wir mal ganz, ganz schnell zu Beat Union kommen. Gerade eben haben wir einen Titel von Beat Union schon gehört. Irgendwann habt ihr euch ja mal getroffen. Und irgendwann seid ihr ja mal dann zur Beat Union geworden. Die Shadows gab es in der Formation nicht mehr. Maroons und Eulenspiegel hast du dich entfernt davon. Wie habt ihr euch getroffen und wie habt ihr beschlossen, dass es überhaupt die Beat Union gibt?
Ja, begonnen hat es eigentlich damit, dass sich die Shadows mehr oder weniger aufgelöst haben, den New and Old Shadows. Und schon damals hat der Ise, also der Rolf, mich ab und zu gefragt, kannst du da nicht aushelfen? Du kannst doch auch die Orgel spielen oder wie auch die Gitarre noch dazu spielen und mitsingen. Und, aber das ging auf die Dauer halt nicht, weil ich mit meinen Maroons immer noch unterwegs war. Und der Ise hat dann zwei, drei andere Leute gefunden, mit denen er noch mit den Old Shadows mehr oder weniger tätig war. Und dann ist leider unser Vater ja auch nicht mehr in der Lage gewesen aufzutreten. Und dann haben wir uns überlegt, ich habe noch ab und zu ausgeholfen und dann habe ich einen jüngeren Gitarristen aus meinem Bekanntenkreis, ja, also jünger, der ist auch 50 jetzt, aber gegen uns relativ jung. Und da war das mehr oder weniger ein Experiment am Anfang, oder?
War ein Experiment. Und ich habe dann, das ist ein hervorragender Gitarrist, also wirklich, den, da findet man nicht so viel in Baden-Württemberg. Und dann habe ich zum Karl gesagt, ob der bei uns bleibt, bei unserer Beatmusik.
Ja, wir wollten das von früher weitermachen.
Wir wollten das einfach weitermachen und haben dann eben noch von den Old Shatters ein paar genommen, Kalle. Dann haben wir noch einen Schlagzeuger gefunden, der von den Sinfonies war. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einfach noch nicht aufhören, weil wir hatten einfach das Problem, Kalle, sein Bassist, ist gestorben, unser Freund Herbert. Und da konnte ich noch mal aushelfen ein paar Mal. Aber irgendwann hat die Gruppe dann beschlossen, einfach aufzuhören, weil sie gesagt haben, sie wollen jetzt nicht nochmal in dem Alter
nach neuen Leuten suchen.
Und dann haben wir das Experiment gestartet, kann man ja so sagen, haben von überall, und dann ging das gleich relativ gut los. Also wir hatten Jobs,
viele Leute wollten uns hören.
Wir wollten uns hören, und dann ist das gewachsen. Und ich meine, die Erfahrung, wenn man so lange Musik macht, ist ja da. Und wir haben dann halt den Geschmack des Publikums relativ schnell wieder gefunden. Und heute ist das einfach schön.
Darf ich mal fragen, will nicht indiskret sein, in welchem zarten Alter seid ihr denn da gewesen?
Also da waren wir, also ich war schon über 60.
Ja, um 60.
Und ich bin heute 72. Also, aber immer noch fit. Und ja, die meisten sind, also wir bringen schon ein paar hundert Jahre auf Bühne, wenn wir auftreten.
Ja, ja.
So ist das.
Aber
nicht.
Voller aber Temperament und Power.
Ich wollte gerade sagen, das siehst du auf der Bühne nicht. Wir beide Älteste, wir springen wahrscheinlich am meisten rum.
Ja, also wenn ich euch, das letzte Mal habe ich euch in Möglingen gesehen gehabt, dann habe ich mir schon gedacht, hoffentlich fallen die nicht runter, so wie die da rumhopsen.
Ja, sagen wir sind relativ fit und sind ja auch, was der Karl gesagt hat, sportlich nach wie vor aktiv. Und wir leben auch relativ solide schwäbisch. Also wir sind jetzt nicht die, in Alkohol abgewandelt sind oder in Drogen, sondern
aber so mal ein drauf gemacht habt ihr auch schon, oder so Zimmer zertrümmert wie die Stones oder so mal so.
Immer eigentlich nie.
Nie.
Null.
Okay, gut, alles klar.
Wir waren immer brave Buben.
Alles klar. Auf jeden Fall war das schon sehr lange her. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
Aber euch kam doch dann auch zugute, dass diese Disco-Zeit dann abgeflaut ist und dann seid ihr genau in die Nische wieder reingekommen, wo das Publikum wieder Live-Musik wollte.
Ja.
Bis zum heutigen Tag.
Bis zum heutigen Tag, kann man
sagen. Dann hast du halt viele treue Leute, die auch in unserem Alter sind, die dankbar sind, wenn sie irgendwo hingehen können.
Ja.
Und das Erstaunliche, der Rolf hat es vorher schon betont, es kommen auch jüngere Leute. Und die finden das genauso gut. Bei mir, ich bin vom Beruf Lehrer gewesen. Und viele von meinen Schülern, die stehen dann da und machen dann mit. Die sind 30, 40, 50 Jahre jünger teilweise.
Da muss ich noch eine nette Geschichte erzählen. Also wir haben neulich, dieses Jahr spielen wir wieder in Kornwestheim, habe ich gehört. Ne?
Ja.
Aber da war er Lehrer und Musiklehrer. Und er hat ja auch einen Musiker geschrieben. Also ich war dort, das ist wirklich toll. Und hat unheimlich viel Engagement gebracht, auch in dieser Schule. Und dann haben wir da im wie heißt das Areal?
Salamander-Areal.
Haben wir da gespielt, bei einem Weinfest. Und da sind da auf einmal, und dann haben wir um 12 Uhr, oder dreiviertel 12 Uhr, haben wir Schluss gemacht. Und dann stehen da auf einmal 50 Kinder oder jüngere Damen und Herren. Und dann muss er Lemon Tree singen. Oh, das hat er wahrscheinlich denen in der Schule beigebracht. Und dann noch viele andere Beatles-Titel,
Beatles
und so weiter.
Ja, ja.
Und da singen auf einmal die ganzen Schüler mit. Und dann war ich neulich mal im Altersheim, wo meine Mutter noch gelebt hat. Da war eine da, die zu ihm in Schulgange ist und die Kinder auch wieder jetzt zu ihm in Schulgange sind. Und dann hat sie gesagt, wenn er Sport gegeben hat, er durfte ja normal früher bei Mädchen keinen Sport geben, dann haben sich die Mädchen alle geschminkt und angemalt, damit er nach den Mädchen guckt. Also ist nichts Neues. Und dann hat sie gesagt, sie hat immer davon geträumt, vom Karl ein Kind zu kriegen. Gut, heute ist die auch 50, also der Lara wird drüber. Aber nur mal zu sehen, also das haben wir, aber wie die ihn mögen. Und dann bin ich mit meinem Gitarristen neben gestanden, dann haben wir zuguckt, wenn er dann spielt und die Schüler mit den Schülern zusammen singt. Dann hat er, der ist ja auch Lehrer, ne, der Folger. Dann sage ich, das ist der Kalle. die Liebe denn nach wie vor, der müsste eigentlich schon wieder in die Schule gehen, obwohl er jetzt in Rente ist. Gell? Die vermissen aber, ihn. Und das ist etwas, das kriegt man zurück von
deiner Leute. Das ist die Musik, weißt ganz du? Einfach.
Ja, wir sind immer man bei dem Thema, zurück. Man kommt immer wieder zurück, die Musik. Ja. Und ich denke auch, wenn die Musik nicht wäre, hätte es euch nicht zusammengebracht wieder in dieser Beat-Union. Ja. Seid ihr alle aufeinander, also du bist ja neu, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in die Beat Union reingekommen. Du hattest schon ein paar Leute um dich rum, die du kanntest. War es dann gleich, hat es gleich gepasst?
Ja, ja.
Hat die Chemie gepasst? So, oder?
Ich bin ja eigentlich immer der Hauptsänger gewesen und der Organist. Ich habe mehrere Instrumente gespielt bei den Maroons. Aber dann komme ich zur Beat Union und da ist ein wunderbarer Mensch, der Manne, der spielt halt schon die Orgel von den Old Shatters her. Für mich kein Problem, da gehe ich halt da ins zweite Glied und spiele halt nicht die Orgel, sondern nehme halt die Klampen, weil der Volker zum Beispiel kann besser Gitarre spielen als ich. Dann bin ich nur Ergänzungsspieler. Oder bei
der Musik. Ist aber ein tragender Sänger
bei uns. Beim Gesang musste ich mich auch wegnehmen, weil der Yogi mehr oder weniger schon gesungen hat. Er hat mir dann. Heute ist Pari Pari, aber gegenüber früher habe ich mich praktisch weggenommen und mir macht das gar nichts aus. Im Gegenteil, es macht ja Spaß, mit den anderen Musik zu machen. Du musst nicht immer nur du im Rampenlicht. Wenn du die alten Fotos von Eulenspiegel oder von Maroonsland guckst, da steht der Carly immer vorne. Und das ist da nicht unbedingt notwendig. Das
aber ab und zu packst du auch das Saxophon aus, gell?
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Wir haben so viele Titel und deswegen, das verstaubt gerade bei mir.
Das
Saxophon ist auch mein Lieblingsinstrument. Ja, aber sagen wir mal, das Ganze ist einfach eine Gruppe, ist, dass man auch den anderen in den Vordergrund spielt. Und das ist für mich ganz wichtig. Als Bassist muss man sagen, sind wir eine Rhythmusgruppe mit dem Schlagzeuger zusammen. Meine Aufgabe ist jetzt nicht, einen guten Gesang abzuliefern, sondern gut, vielleicht einen Chorgesang, aber die Hauptsänger, die musst du unterstützen und das machen wir halt so gut wir es können. Ne? Mhm. Und das tut einfach.
Also seid ihr, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen soll jetzt nicht negativ klingen, irgendwie als Rentnergruppe verschrien?
Eigentlich normal, nur wir zwei Rentner sind.
Okay. Gut.
Aber wir sind wirklich nicht als Rentnerknube verschrien, was so das Kompliment immer ist. Man hängt erst noch drauf. Und du kriegst unheimlich viel Komplimente, wo du gar nicht erwartest. Also ich denke immer, wenn ich dann runtergehe, spiele ich ja immer barfuß. Ne? Das ist, seit ich Musik mache. Und das ist
im
halt.
Winter.
Das ist halt so. Und,
das spielen wir nicht draußen im Winter.
Ja, einmal war es in Möglingen arschkalt.
Ja, aber meistens spiele ich barfuß. ich finde, jeder hat so seine Fähigkeiten und wenn man sich gegenseitig hilft und die Leute in den Vordergrund spielt, die es auch in den Vordergrund müssen, dann funktioniert das Ganze. Wenn jeder ein Einzelinstrument gut beherrscht und vor sich hinspielt, dann kommt nichts raus.
Das ist also wir sind keine schlechten Musiker. Um einfach mal allgemein zu bleiben. Aber es ist für uns nicht wichtig, dass wir jetzt die Perfekten sind. Viel wichtiger ist die Grundstimmung, das, was man lebt. Wir sind wieder beim Ursprung praktisch. Musik musst du leben. Und wir tun das. Und wenn von uns, das ist das Schöne dabei, wenn von uns jemand einen Fehler macht, wenn so Rolf sich mal vergreift, ich mal einen Text vergesse, wieder, dann lachen wir drüber. Der Volker fängt mal an. Nein, mir auf der Bühne.
Der kriegt schon einen Seitenhieb, dann mal geschwind, gell?
Ach ja, der heißt halt, jetzt wird er alt.
Ja, gut.
Aber das vertragen wir.
Vor allem ist das nicht wirklich ernst gemeint.
Das merken wir euch ja auch an.
Aggressive
Kritik oder so. Ja, das merken wir euch an, weil ihr habt ja da Spaß
dabei. Ich spiele jetzt 10 Jahre mit der Gruppe zusammen. Ich habe wirklich Gruppe gehabt, wo auch Streit gab, wo ich viel schlichter war. Aber diese Gruppe, wir haben noch nicht einmal in den 10 Jahren irgendein größeres Problem gehabt. Wir haben unterschiedliche Meinungen, die akzeptiert jeder. Aber Ich hab noch nie erlebt, dass jetzt einer mit einem anderen sauer war, seit ich jetzt mit dieser Gruppe das mache. Und der Karle, ich mein Zeuge, das ist so. Wir mögen uns so und wir machen das einfach aus Spaß.
Das merkt man euch auch an, wenn ihr auf der Bühne steht, das merkt man, dass ihr Leidenschaft spielt. Ja, also ihr lebt die Leidenschaft und ihr spielt die Leidenschaft.
Weil immer schon, wenn der Karle jetzt das super singt, dann kriege ich Gänsehaut. Ne? Und dann sage ich es immer.
Ich meine wohl auch.
Aber ist das nicht schwer, von so ganz oben wieder so weit runterzukommen, Straßenmusiker zu sein, sage ich jetzt mal so banal?
Also schau mal her, was ist denn die Alternative? Wir haben jetzt eine Gruppe, wenn wir auf dem Marktplatzfest oder Brautage spielen oder jetzt im Scala, da sind mit Sicherheit mehr wie 500 Leute oder 600 und du siehst die Augen. Manche, die wollen bloß einen anderen treffen, weil da gehen wir nahe zur Bedienung und da kennen nur 10. Weißt du, es ist ja nicht so, dass die alle nur jetzt wegen der Musik oder Teil von der Musik kommen, aber das ist doch eine Sache, die tut uns gut und den Leuten auch. Und ich denke mal, so muss man das sehen. Das
nee, vor allen Dingen, die Masse von Zuschauern macht nicht deinen persönlichen Erfolg. Ich habe das immer so erfahren, wenn ich manchmal in einem kleinen Club gespielt habe, ich habe den gleichen Spaß bei der Musik und sehe nur 5 oder 10 oder 15 Leute, die eine Freude haben, wenn wir die Musik machen, ist das oft viel besser, wie ich habe eine, wenn du gerade großes Blatt, zum Beispiel großes Plateau ansprichst, wie Marktplatz oder wie auch immer in Ludwigsburg, wenn da zigtausende sich drängen, die erreiche ich gar nicht richtig. Und ich habe das auch von, gerade auf der Tournee, wo man schon mit anderen Leuten, die scheinbar Erfolg gehabt haben, wichtiger ist immer, ein paar Leute anzugucken. Deswegen, wenn du mit, beim Bryan Adams bist oder wie auch immer, die Leute vorne an der Bühne, die siehst du, die Tausenden von Menschen, die da rumstehen,
die siehst du
überhaupt nicht. Und ich sehe zum Beispiel, ich sehe der Rolf, wenn ich spiele, ich sehe der Volker, wenn ich spiele, ich sehe 4, 5 Leute, die da unten mitklatschen und mittun und dann freue ich mich. Aber Erfolg ist nicht messbar mit mehr Leuten. Mehr Für uns Leuten. Auf jeden Fall nicht mehr.
Es muss rüberkommen. Das ist ganz einfach. Wenn du merkst, dass das Publikum auf deiner Seite steht und mitmacht, dann hast du einen Erfolg und dann tut es dir einem auch gut.
Also das merkt man euch auch an und ich möchte euch bitten, bitte, bitte macht so weiter. Bleibt so, wie ihr seid. Es macht so Spaß bleibt mit gesund. Euch. Bleibt gesund, damit ihr noch ganz lange spielen könnt.
Aber jetzt verabschieden wir erstmal eine andere Gruppe, die Lotz.
Genau.
Am 31. Januar werden wir im Scala das letzte Mal mit den Lotz auftreten. Wir waren ja schon öfters mit den Lotz unterwegs, früher schon. Karle auch mit seiner Truppe, wir auch gleich 4 oder 5 Mal. Und jetzt sind wir auch mal gespannt, wenn sie kommen. Der Uli ist schon gestorben, also einer von den Lotz ist da. Aber die, wo jetzt da zusammen sind, sind auch schon 40 Jahre wieder zusammen. Kann man auch schon wieder als bodenständig betrachten. Ne? Und da spielen wir zusammen und da möchten wir euch zwei auch zusammen einladen.
Oh,
da geht er hin und wenn einer von eurem Krankenhaus eine Karte will, ich kann sie sogar ohne Verkaufsgebühren besorgen, dann rufen wir mal an und dann können wir die Beat Union hören.
Vielen
und die
Dank.
Lords, die das letzte Mal in auftreten werden, die machen gerade ihre Abschiedstournee und
toll.
Da sind wir dabei.
Und es ist toll, dass ihr da mitspielen könnt. Und wie gesagt, bleibt uns erhalten. Also wir möchten euch noch ganz oft hören und kommt mal wieder vorbei. Wir würden uns riesig freuen. Vielen Dank, dass
gerne,
ihr da
gerne,
gewesen
gerne,
seid.
Gerne,
ja, Dankeschön.
Halt, darf ich noch was sagen?
Ja,
also, wir sind ja im Krankenhaus. Ne?
Ja.
Ich hatte das Glück, nur zweimal im Krankenhaus zu sein. Einmal war es bloß eine Nierensteuer und einmal habe ich mir mal die Bänderriss vor 40 Jahren. Da haben die mir ja kurz nach dem Derrick operiert. Aber ich mir wünschen, und das ist wirklich mit Herzen, alles Gute für die Leute, die hier im Bett liegen und auch Schmerzen haben und dass sie bald wieder gesund werden und vielleicht mal bei uns erscheinen und da dürfen sie dann wieder tanzen.
Genau, vielen Dank.
When I was born, you know, I couldn't speak and go. My mother worked each day, and she learned
say, mother and father and son, sister and uncle are fun. And she learned me to say, life is so hard each day. Poor boy, you must know. Speak and go. My mother worked each day, and she learned me to say, poor boy, you must know. Say.